Ja, ein Mann muss zum Zahnarzt, zur Wurzelbehandlung. Jetzt hat die Predigt schon einen schlechten Anfang, jetzt habe ich euch schon verloren. Aber der muss also zur Wurzelbehandlung, setzt sich auf den Behandlungsstuhl, bekommt seine Betäubungsspritze. Wer das schon mal erlebt hat, weiß, das dauert eine Zeit, der Zahnarzt geht raus. Und als der Zahnarzt zurückkommt, sieht er diesen Mann, wie er an seinen chirurgischen Instrumenten rummacht. Und dann fragt er, was machen Sie an meinen Instrumenten? Und dann sagt der Mann, ich suche mir die aus, die mir gefallen. Er wollte nämlich manche nicht haben. Und das ist eigentlich ein gutes Bild für das, wie wir Menschen oft umgehen mit der Bibel, mit Gottes Gesetz. Wir suchen uns manchmal das aus, was uns gefällt, und das, was uns nicht gefällt, das sortieren wir aus. Jesus, dem wird so ein ähnlicher Vorwurf gemacht, weil Jesus ganz anderes war als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Der hat teilweise ihnen widersprochen. Er hat ihre Praxis in Frage gestellt, auch manchmal ihre Worte in Frage gestellt. Und dann kam natürlich die Rückfrage der Pharisäer und der Schriftgelehrten an Jesus: Nimmst du das Gesetz nicht ernst? Hast du dir nur das rausgesucht, was dir gefällt? Bist du überhaupt richtig in der Bibel verankert? Oder baust du dir deine eigene Lehre zusammen? Und weil Jesus diesen Vorwurf kennt, der Schriftgelehrten und Pharisäer, geht er jetzt in der Bergpredigt darauf ein und sagt ihnen eben, dass er nichts wegnimmt, dass er nicht gekommen ist, um abzuschaffen, wie manche gemeint haben, sondern dass er gekommen ist, um zu erfüllen. Wir lesen einmal den Predigttext von heute, Matthäus 5, die Verse 17 bis 20, nachher wird es noch größer. Da heißt es, Jesus sagt ihnen, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird groß heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ein Text, der uns so ein bisschen herausfordert, in Frage stellt, wie geht man damit um, wie kann ich besser gerecht leben als die Pharisäer, und wir wollen uns das heute anschauen. Ich habe so die Gedanken mit Breite, Höhe, Tiefe formuliert, wenn ihr einmal weiterklickt, den ersten Gedanken, Breite, die umfassende Erfüllung. Und wenn wir nochmal den Vers einmal weiterklicken, was Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also wenn Jesus sagt, erfüllen, meint er nicht, ich mache vollständig, was noch gefehlt hat. Er meint auch nicht, ich beende das jetzt, das ist vollkommen unwichtig, sondern wenn Jesus sagt, ich erfülle das, meint er wirklich, ich erfülle das im Sinne des Gehorsams, all das, was das Gesetz fordert, lebe ich. Ich erfülle alle Anforderungen, die Gott an die Menschen gestellt hat. Wir haben das gerade in der Textlesung gehört. Er blieb gehorsam bis zum Tode. Philipper 2 war das gewesen. Also Jesus erfüllt. Und wisst ihr, das Tolle ist, wenn Jesus erfüllt, dann hat das auch mit unserem Leben etwas zu tun. Denn Jesus erfüllt auf verschiedene Weise, wenn ihr einmal weiterklickt, noch einmal die Erfüllung durch Christus. Er erfüllt die Geschichte. Jesus, so macht er das deutlich, ist letztlich die Mitte der Heilsgeschichte. Alles weist auf Christus. Wenn ihr Matthäus-Evangelium lest, Matthäus beginnt mit dem Geschlecht, mit dem Stammbaum Jesu. Und damit macht Jesus deutlich, ich bin schon im Alten Testament angekündigt worden. Alles weist auf mich. Und dann sagt Jesus eben, ich bin die Mitte der Geschichte. Wenn es in deinem Leben etwas gibt, was du wissen musst, was für dich wichtig ist, dann komm zur Mitte, komm zu mir. Das Alte Testament weist also auf Christus. Ein Kirchenvater hat mal gesagt, das Neue Testament ist im Alten verborgen. Und dann hat er gesagt, und das Alte Testament wird erst durch das Neue offenbart. Also Jesus als die Mitte der Heilsgeschichte macht deutlich, was das Alte Testament wirklich gemeint hat. Ich möchte das mal so mit einem Bild deutlich machen. Wenn ihr so ein dunkles Zimmer, da kann man manchmal die Möbel erahnen, vielleicht auch schattenhaft sehen, wenn da Bilder sind. Man kann aber die Farben nicht erkennen. Und wisst ihr, das Alte Testament ist teilweise so eine Abbildung, ein Schatten auf das, was noch kommt in Christus. Und jetzt stellt euch vor, jemand kommt ins Zimmer und macht Licht an. Jesus ist der, der Licht angemacht hat und erklärt, was diese Verheißungen bedeuten, warum sie wichtig sind, was sie mit ihm zu tun haben. Natürlich ist das Alte Testament trotzdem Gottes Wort, aber diese Verheißungen werden oft erst verstanden in Christus, in Jesus, was das bedeutet hat. Denn dann ist das Zweite, Jesus ist also nicht nur die Erfüllung der Geschichte, die Mitte, sondern er erfüllt auch, einmal weiterklicken bitte, die Erfüllung der Verheißung Gottes. Diese Verheißung im Alten Testament, die die Propheten teilweise selber nicht verstanden haben, was das genau bedeutet, werden in Christus erfüllt, ein Großteil auf jeden Fall. Jesus erfüllte über 300 Prophetien im Alten Testament. Am Tag seines Todes haben sich allein 29 Prophetien erfüllt. Was wir über Jesus glauben, lesen wir zum Teil, zum Großteil schon im Alten Testament. Es wird gesagt im Alten Testament, wo Jesus geboren wird, in Bethlehem, in Micha steht das zum Beispiel. In Jesaja wird vom leidenden Gottesknecht gesprochen. Es wird von seinem Tod am Kreuz gesprochen, dass er gemartert wird, geschlagen wird, dass er mit einem Speer durchstoßen wird. Ganz viele Dinge weisen auf Christus, auf Jesus. Also man könnte sagen, so wie Jesus die Mitte der Heilsgeschichte ist, ist auch Jesus die Mitte der Verheißungen Gottes. Im Korintherbrief sagt Paulus das einmal so: Was immer Gott an Zusagen gemacht hat in seiner Person, es geht um Christus, in seiner Person, in Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Also Christus ist das Ja zu den Verheißungen Gottes. Ich will es nochmal mit einem Bild deutlich machen. Wenn man so einen Fluss sieht, der aus vielen Strömen besteht, aus vielen kleinen Bächen und Flüssen, der schließt sich irgendwann zu einem einzigen Strom zusammen. Und für Christen ist dieser einzige große Strom eben der Herr, der für uns gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Jesus ist die Mitte der Schrift, Jesus ist der Erfüller der Verheißungen und das ist für uns eine große Zusage, da komme ich gleich nochmal. Also Jesus ist die Erfüllung der Verheißung Gottes und ein letztes, Jesus ist auch die Erfüllung von Gottes Gesetz. Jesus spricht hier davon, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also was du und ich, was wir nicht hinbekommen, bei aller Mühe das Gesetz zu halten, Jesus ist der Einzige, der es wirklich geschafft hat. Die Bibel berichtet, Jesus war ohne Sünde, an ihm war kein Fehl. Er hat das hinbekommen, was du und ich nicht können. Und darum, das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten missverstanden, das Gesetz war nie gedacht als Erfüllung, dass man das erfüllen muss, sondern das Gesetz war eigentlich immer ein Ausdruck der Dankbarkeit. Schon im Alten Testament steht, der Gerechte wird aus Glauben leben und nicht dadurch, dass er alles hält. Wir haben manchmal das Problem, wenn man so das Alte Testament sieht, das Gesetz im Alten Testament, dass wir manchmal nicht mehr wissen, was zählt denn da noch, was zählt nicht. Ich möchte euch einmal eine kurze Aufschlüsselung geben, wenn ihr einmal weiterklickt. Das kommt gleich. Entschuldigung, mach nochmal zurück, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Was mit dem Gesetz gemeint ist, Jesus spricht, wenn wir im Alten Testament gucken, gibt es verschiedene Formen von Gesetzen. Die moralischen Gesetze, die 10 Gebote, das sind Ausführungsbestimmungen der Liebe, so schreibt das Paulus mal in Römer 13. Also wer Menschen wirklich liebt, der hält sich an die 10 Gebote und wer Gott liebt auch. Jesus hat dieses moralische Gesetz, die 10 Gebote, alle bestätigt, bis auf eins, das Sabbatgebot. Aber da er 9 bestätigt hat, kann man davon ausgehen, dass ihm der Sabbat oder der Sonntag auch wichtig war. Jesus hat die 10 Gebote nicht aufgelöst. Wir werden gleich noch dazu kommen, was das für uns bedeutet. Dann gab es im Alten Testament zivile Gesetze für das Volk Israel. Die 5 Bücher Mose waren wie unser Bundesgesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch. Da waren Regeln, wie verhält sich das Volk im Land Israel. Da muss man aufpassen, die kann man nicht unbedingt eins zu eins übertragen, ob ihr jetzt so eine an die Reling, an euer Dach machen müsst, weil das im Alten Testament steht. Da muss man dann gucken, wie das zu verstehen ist. Dann gibt es noch eine dritte Form von Gesetzen, das sind zeremoniale Gesetze. Das waren Gesetze, die man halten musste, um mit Gott ins Reine zu kommen. Und Jesus hat dieses Gesetz umfassend erfüllt, besonders eben dieses zeremoniale Gesetz. Wir Christen müssen keine Tiere mehr opfern. Wir müssen keine Lämmer mehr schlachten, wir müssen keine Stiere mehr schlachten, wir müssen keine Dankopfer dürfen wir bringen, aber das muss nicht mehr mit Körnern und mit Wein oder Olivenöl geschehen, sondern wir dürfen einfach Gott unseren Dank sagen. Also diese Gesetze, wie man mit Gott versöhnt wird, sind alle in Christus erfüllt. Und jetzt kommt das Zitat von Bonhoeffer, der konnte darum sagen, Jesus hat den Geboten Gottes in der Tat nichts hinzuzufügen, er hält sie, das ist das Einzige, was er hinzufügt. Das sagt Jesus, das habe ich getan. Ich habe das Gesetz für dich und für mich, für alle Menschen habe ich das Gesetz gehalten, damit wir es nicht halten müssen, weil wir es gar nicht halten können. Und wisst ihr, wenn Jesus all das erfüllt hat, die Geschichte, die Verheißung und das Gesetz, dann finde ich das sehr tröstlich, weil dann sagt Jesus, du, ich komme auch mit dir und in deinem Leben, ich komme mit dir ans Ziel. Dein Leben kann noch so verkorkst sein, du kannst noch so weit weg von Gott sein, du kannst ganz tief in der Patsche sitzen. Ich bin groß genug, um mit allem fertig zu werden, denn ich habe schon alles erfüllt. Und wenn du Christ bist und manchmal Angst hast, ob du durchhältst, dann sagt Jesus dieses schöne Wort im Philipperbrief, in Philipper 1, Vers 6, deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Der in dir angefangen hat, das gute Werk, wird es auch vollenden bis zum Tag Christi, so sagt es Luther. Also wenn du manchmal entmutigt bist, traurig bist, verzweifelt bist, krank bist, nicht mehr weiter weißt, denk dran, du musst nicht erfüllen. Du musst glauben oder sollst glauben an den, der schon erfüllt hat. Und ich finde, das ist wirklich erleichternd, dass ich nicht die Gesetze alle halten muss. Ich darf sie leben aus Dankbarkeit, aber es ist kein Muss dahinter, sondern ich möchte, weil ich Gott liebe, will ich, aber nicht ein Muss. Ein zweites, was auch deutlich wird, die Höhe. Jesus spricht von der bleibenden Größe. Ihr habt das Bild von dem Zahnarzt, wo der Patient die Instrumente aussortieren wollte. Das gab es schon immer in der Kirchengeschichte. Ein Mann namens Marzion hat im zweiten Jahrhundert nach Christus sich überlegt, als er die Bibel durchgelesen hat, vieles davon hat mit einem Gott der Liebe nichts zu tun. Das ganze Alte Testament streiche ich mal weg mit den Geboten. Das fordert Leute heraus, das ist anstrengend. Er hat das ganze Alte Testament gestrichen und im Neuen Testament hat er auch alles gestrichen, was ihm nicht gefallen hat und es blieb nicht mehr viel übrig. Also, weil er gesagt hat, ich suche mir das aus, was mir gefällt. Interessant ist, was Jesus sagt zur Schrift, zum Gesetz, der sagt etwas anderes. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 18, wir lesen es nochmal, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Ich habe euch mal das hebräische Wort Yahweh mitgebracht, also man kann es ungefähr erkennen. Wichtig ist das rote, das hebräische Jod, das ist der kleinste hebräische Buchstabe und Jesus sagt, selbst der kleinste hebräische Buchstabe ist unwichtig. Und dann spricht er von Tüpfelchen, da steht eigentlich Horn, also das sind bei hebräischen Buchstaben geht es manchmal so kleine Zipfelchen am Ende, die entscheiden, wie man den Buchstaben zu lesen hat, was es bedeutet. Und Jesus sagt, genauso wenig wie so ein Tüpfelchen unwichtig ist, wird eines dieser Worte vergehen, das bleibt. Wisst ihr, was Jesus damit tut? Er spricht ja vorher, hat er gesprochen, vom Gesetz und den Propheten. Wenn Jesus über das Alte Testament spricht, sagt er nicht das Alte Testament, sondern er nennt es manchmal nur das Gesetz. Manchmal nennt er es das Gesetz und die Propheten Und manchmal nennt er es das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Wenn Jesus hier sagt, das Gesetz und die Propheten, meint er das Alte Testament. Für Jesus war die Bibel, die er kannte, nur das Alte Testament. Und Jesus sagte, was Gott im Alten Testament gesagt hat, ist wahr. Jesus hat daran geglaubt und hat gesagt, daran gibt es nicht zu rütteln. Gott hat uns dieses Wort gegeben, das ist sein Wort. Jesus hat danach gelebt, er hat daran geglaubt und er hat es den Menschen auch so gesagt, es steht geschrieben und dann hat er zitiert aus dem Alten Testament. Für Jesus war das Alte Testament ganz und gar Gottes Wort. Und er sagt, das bleibt bestehen, bis sich alles erfüllt hat. Und er sagt, selbst das kleinste Gebot ist wichtig, weil es eben von Gott ist. Weil Gott diese Gebote gegeben hat, sind sie wichtig. Und wir können nicht einfach sagen, die sind nicht da. Und das klagt Jesus an den Pharisäern an. In Matthäus 23 sagt er über die Pharisäer, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die jetzt den Zehnten nehmt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Und er hat gesagt, wer eben dieses Gesetz auflöst, die Pharisäer haben es teilweise außer Kraft gesetzt, zum Beispiel durch diese Regelung Korban, wer seine Eltern pflegen musste, der durfte sagen, Korban, ich weihe etwas dem Tempel und war dadurch frei von der Verpflichtung gegenüber seinen Eltern. Und Jesus sagt den Pharisäern mal, mit modernen Worten, seid ihr von Sinnen, wie könnt ihr sowas machen? Es steht doch da, ihr seid verpflichtet und ihr könnt euch doch nicht einfach das so nach euren Vorstellungen umbiegen. Also ich möchte euch Mut machen, Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Jetzt muss ich mal etwas uns herausfordern. Ein Prediger, also ein Pastor, hatte seinen Sohn, wollte an die Bibelschule gehen. Es war nicht mein Sohn, der ist auch in der Bibelschule, aber einer wollte an die Bibelschule gehen. Und das war eine liberale Bibelschule. Und der Pastor hatte eben seinem Sohn gewarnt, du, wenn du da hingehst, die werden dir deinen Glauben kaputt machen. Die werden dich von allem wegbringen. Und pass auf, spätestens wenn die anfangen und sagen, das Buch Jona ist nicht von Jona, dann weißt du, du bist falsch. Und nach einem Jahr kam der Sohn erst wieder, weil die Bibelschule ziemlich weit weg war, kam dann zu Besuch. Und der Vater, seine erste Frage, und wie steht's um deinen Glauben? Was haben die zu Jona gesagt? Und dann hat der junge Mann gesagt, Papa, weißt du, in deiner Bibel steht Jona auch nicht drin. Und dann hat der Vater gesagt, was willst du mir erzählen? Natürlich steht in meiner Bibel das Buch Jona drin. Hat seine Bibel geholt und aufgeschlagen und hat festgestellt, es war nicht drin. Sein Sohn hatte nämlich die Seiten vor einem Jahr rausgerissen und hatte dann gesagt, Papa, was ist der Unterschied zwischen einer liberalen Bibelschule und einem Christen, der seine Bibel nicht liest? Da war der Vater etwas perplex. Also versteht es nicht als Druck, aber als Ermutigung, auch wieder eine Bibel zu lesen. Das Alte Testament ist für Christen genauso wichtig wie das Neue. Die Bibel Jesu war nur das Alte Testament. Und ich finde es schade, wenn Christen manchmal nur noch Neues haben und das Alte gar nicht mehr lesen. Manches im Alten ist vielleicht schwierig, weil es noch zeitlich länger zurückliegt. Es ist auch nicht immer alles schön. Aber Gottes Wort umfasst Altes und Neues Testament. Und wenn es um Gebote geht, ich habe vorher gesagt, auch Gebote haben heute noch ihre Gültigkeit, wenigstens die 10 Gebote, dass wir daran gebunden sind, die gelten heute wie damals. Martin Luther hat mal über den Gebrauch der Gesetze gesprochen und ich finde, das gilt für Christen noch heute, wie wir damit umgehen können. Das ist sehr hilfreich, ich fand es eben sehr hilfreich. Wenn ihr einmal weiterklickt, nochmal ein weiter. Martin Luther sprach, wie man das Gesetz heute noch gebrauchen kann. Er hat gesagt, die Gebote sind ein Riegel. Sie bewahren die Gesellschaft vor schlimmen Dingen, wenn man sich an die Gesetze hält, an die Gebote hält, dass man keinen umbringt, nicht stiehlt. Das dient der Gesellschaft. Darum brauchen wir auch heute noch die Gebote, damit ich nicht einfach hingehe und jemand den Schädel einschlage, weil ich jetzt vielleicht Dortmund-Fan bin und Bayern gewonnen hat oder ähnlichen Dingen. Es gab schon alles. Wer die Gebote ernst nimmt, wird nicht hingehen und jemand einfach umbringen. Nicht, weil ich sie halten muss, um in den Himmel zu kommen, sondern weil es der Gesellschaft dient, wenn man sich daran orientiert. Dann sprach Martin Luther nicht nur vom politischen Gebrauch, einmal weiter, sondern auch vom erzieherischen Gebrauch der Bibel. Die Bibel ist wie ein Spiegel. In der Bibel erkenne ich mich, sie überführt mich von meiner Sünde. Und im Galaterbrief heißt mal, sie ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Also sie erzieht mich, Jesus ähnlicher zu werden, weil sie mir eben zeigt, wer ich bin, dass ich Jesus brauche, dass ich Vergebung brauche. Darum ist es für Christen zum Beispiel eine gute Tradition, anhand der 10 Gebote immer wieder ihr Leben zu überprüfen. Habe ich einen anderen Gott gehabt neben dir? Habe ich deinen Namen missbraucht? Einfach die Gebote mal durchgehen und sich zu prüfen. Herr, wie ist mein Verhältnis zu dir? Habe ich Menschen belogen? Habe ich die Ehe gebrochen? Habe ich etwas beneidet, was mir nicht gehört? Dass man sich anhand der Gebote vergewissert, wie das aussieht. Und wisst ihr, dann kann es sein, weil die Bibel immer noch lebendig ist und Spiegel ist, dass du hier im Gottesdienst oder woanders sitzt und manchmal trifft einen das Wort Gottes wie so ein Hammer. Dann sitzt man da und kommt vielleicht manchmal ohne Erwartung und dann sagt der Pastor, weil Gott ihn da in dieser Hinsicht vielleicht gebraucht hat, sagt dir etwas und du merkst, der meint mich. So wie ein Mann, Hausmann heißt der, Manfred Hausmann, der war in einem Gottesdienst, kam ohne große Erwartung, hat die Predigt gehört und dann hat es ihn so getroffen, er war so erschüttert, dass er gesagt hat, das war nicht, als wenn der Blitz neben mich geschlagen ist, der ist in mich eingeschlagen. So hat Gott ihn angerührt und zum Glauben gerufen und in seiner Situation getroffen. Auch darum brauchen wir das Gebot, die Gebote. Und ein letztes, wir brauchen sie als Regel, wie wir miteinander umgehen, dass wir eben im Umgang miteinander uns daran orientieren. Nicht nur die Gesellschaft, sondern ich auch im Privat, dass es eine Lebensregel für mich ist. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte nicht lügen. Das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es immer hinkriege. Ne? Manchmal, man ist sich nicht immer selber der beste Korrektor oder der sich am besten im Blick hat. Aber es ist etwas, was ich mir vorgenommen habe, weil Gott es gesagt hat. Oder dass für mich klar ist, ich habe eine Ehefrau, ich bin glücklich und ich werde nicht die Ehe brechen. Das hat mir vorgenommen. Und das tue ich, weil es mir wichtig ist, weil ich weiß, es ist gut für mich, es ist gut für meine Ehe, es ist gut für die Gesellschaft, dass ich das als Lebensregel lebe. Ich möchte Mut machen, weil Jesus auch das Alte Testament so wichtig war, vielleicht mal wieder in der Bibel zu lesen, vielleicht mal wieder im Alten Testament. Und falls du bisher nur Neues hast, vielleicht ist ja heute Gelegenheit, wir haben Büchertisch, wir haben sogar Bibel mit Altem Testament, die kann man da kaufen. Und es lohnt sich, da, glaub mir, da sind ganz tolle Erzählungen, Geschichten, Begegnungen, die Menschen mit Gott haben. Es lohnt sich wirklich reinzuschauen. Der dritte und letzte Gedanke, Tiefe, die Frömmigkeit des Herzens. Wisst ihr, Jesus sagt diese Sätze dieser Volksmenge, vor allem den Jüngern, aber auch in Abgrenzung zu den Pharisäern, die sagen, hebt er das Gebot nicht auf? Ist er irgendwie liberal oder zu gesetzlich? Wie auch immer ihre Anklage sah, denen sagt er das, weil die Pharisäer, die hatten 613 Gebote und Verbote zusammengetragen, haben da noch einen schönen Zaun drum gebaut, damit man sich wirklich dran hält. Also eigentlich waren das ja Leute, die bemüht waren, das zu leben. Die waren eigentlich Vorbilder. Das Interessante ist, was Jesus eben sagt, wir lesen es nochmal, und das ist schon irgendwie der Hammer, wir müssen es auch erklären, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also eins ist klar, Jesus predigt hier nicht Werkgerechtigkeit. Er sagt nicht, wenn die Pharisäer 613 Gebote haben, mach du 615 und streng dich noch mehr an. Das meint er nicht. Denn Jesus möchte nicht, es geht nicht um mehr, sondern um tiefer. Jesus möchte eine Gerechtigkeit, die aus dem Herzen kommt, die den ganzen Menschen erfasst hat. Die Pharisäer, die waren oft auf das Äußere, auf das Befolgen betont oder das war ihre Orientierung, das Halten an sich, das hat aber manchmal gar nichts mit ihrem Herzen zu tun. Das wird deutlich, wie Jesus in den Weherufen über die Pharisäer spricht. In Lukas 16 heißt es, ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Dass die Pharisäer manchmal etwas vorgegeben haben, was sie nicht sind und trotzdem meinten, sie wären gerecht, weil sie ja die Gesetze halten, sich mühen und anstrengen. Und Jesus sagt, das ist es nicht. Seit Sigmund Freud spricht man in der Psychologie von der tiefen Psychologie. Wir Christen brauchen nicht, also ich will jetzt gar nicht gegen Tiefenpsychologie sprechen, wir brauchen Tiefenmoralität. Etwas, was tief in unserem Herzen ist, was aus unserem Herzen kommt. Und das kann ich nicht verändern durch eine äußerliche Sache, das muss Gott in mir verändern, das muss von innen kommen, das muss Gott schenken. Jesus sagt, eine bessere Gerechtigkeit hast du, wenn du von Neuem geboren wirst, wenn du Jesus glaubst, wenn du dein Leben an Jesus festmachst, dann spricht er dir seine Gerechtigkeit zu. Wir Christen haben keine verdiente Gerechtigkeit, sondern eine zugesprochene Gerechtigkeit, die Jesus uns zuspricht, die er uns schenkt, die wir nicht verdient haben, die Gnade ist. Aber aus dieser Gerechtigkeit, die in meinem Herzen dann auch Raum findet, soll ich leben. Römer 3, Vers 24, da sagt es Paulus, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld freigesprochen hat. Also wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du versuchst, dir vor Gott ein besseres Leben zu erarbeiten, zu sagen, ich streng mich mehr an, damit Gott mit mir zufrieden ist, dann wirst du aus diesem Rat nicht rauskommen, denn du wirst das Gesetz nicht halten können in seiner Fülle. Jesus hat, also Jakobus schreibt mal, wer eins der kleinsten Gebote daran schuldig geworden ist, ist an allen schuldig geworden. Wer versucht, durch das Halten des Gesetzes vor Gott zu bestehen, sagt Paulus im Galaterbrief, der steht unter dem Fluch des Gesetzes, weil er es alles halten müsste und es nicht kann. Also wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du dir versuchst, vor Gott etwas zu arbeiten, dann sage ich dir, lass es sein, es bringt nichts, du schaffst es nicht. Man bekommt die Gerechtigkeit nur geschenkt durch Jesus Christus am Kreuz. Und der verändert mein Herz und dann darf ich versuchen, dieser Gerechtigkeit Ausdruck zu verleihen, indem ich aus Dankbarkeit mein Leben gestalte. Das ist die bessere Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht. Wisst ihr, ein Beispiel von einem alten Kirchenmann, Eubulus hieß der, schon länger tot, darum der komische Name, also im 4. Jahrhundert nach Christus, dieser Eubulus, der war mal ein Weltmann gewesen, ein Lebemann, und als er zum Glauben gekommen ist, musste er sich erstmal eine Weile zurückziehen, damit er nicht wieder in das Alte zurückfällt und sein Leben aufarbeiten konnte. Dieser Eubulus hat sich in eine Höhle zurückgezogen, hat vor der Höhle ein Kreuz aufgestellt. Und dann hat er irgendwann geträumt und im Traum erschien ihm der Teufel. Und der Teufel hat sich über ihn lustig gemacht und hat ihm eine lange Liste präsentiert und hat gesagt, das ist die Rechnung deiner Sünden. Und der Eubulus, der hat dann ein Kreuz auf diesen Zettel gemalt und hat gesagt, und das ist die Quittung. Jesus hat bezahlt. Und im Traum ist dann diese Rechnung, hat sich in Flammen aufgelöst, war weg, weil er wusste, was mich gerecht macht, ist schon geschehen. Und darum darf ich einfach aus Glauben leben. Und dann sagt Paulus, wenn Gott in unser Leben kommt, einmal weiterklicken, die Verheißung aus dem Alten Testament, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, in ihren Sinn schreiben, der Heilige Geist in uns wird uns an Gottes Gebote erinnern, er wird uns in diese Richtung prägen, er möchte uns in diese Richtung prägen, wenn wir es zulassen, und wir sollen ihm Raum geben, und aus Dankbarkeit unser Leben gestalten, nicht aus mit zusammengebissenen Zähnen. Ich muss, ich muss, ich muss. Das, was du musst, ist sozusagen an Jesus glauben und dann ihm Raum geben und mit ihm zusammen an dir arbeiten. Das ist unsere Aufgabe. Diese bessere Gerechtigkeit kann wachsen in der Liebe Jesu in uns durch den Heiligen Geist. Ich komme zum Schluss. Ich wünsche dir diese breite Höhe und Tiefe, von der ich gerade gesprochen habe. Christi Erfüllung, man könnte mit dem alten Lied singen, so breit, nichts kann breiter sein. Dann Christi Einstellung zur Schrift, so hoch, nichts kann höher sein. Und Christi Gerechtigkeit, so tief, nichts kann tiefer sein. Das ist das, was wir brauchen. Und wir sehen, wir werden ganz an Christus gewiesen und da sind wir am richtigen Platz. Und ich wünsche dir und mir, dass wir das so mitnehmen und zu Jesus kommen und uns von ihm beschenken lassen, mit der Hilfe seines Geistes versuchen, unser Leben auch wieder neu und weiter zu gestalten. Amen.